Hilft's denn?
Na, angeblich sogar gegen AIDS.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Zart wie Kruppstahl mit unseren Freunden Mike und Alex. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen Videoblut geleckt und finde es fast schade, nun wieder nur akustisch vorhanden zu sein. Aber das ist auch in Ordnung so. Jeder soll das machen, was er am besten kann, nicht wahr? In der heutigen, wieder reinen Audiofolge reden unsere Freunde Mike und Alex über wichtige und bewegende Dinge wie die Digitalisierung und Verstreamung des Festivalmarkts und die Zukunftsperspektiven der Musikbranche und verlieren sich auch in anderen Gesprächsfetzen, wie wir es von ihnen gewohnt sind und wie wir es schätzen. Sie versäumen auch nicht, endlich wieder einige eurer Fragen zu beantworten. Und eine Frage geht sogar an mich. Bleibt gespannt und freut euch auf Folge 21. Hier, Zart wie Kruppstahl. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 21.
Hi Mike, na, alles fit bei dir?
Hallo, oh, neues Mikro, neues Studio, neuer Hintergrund,
sehe ja, ich, was ja, ist pass, da pass, los? Pass auf, ich habe hier auch...
Hast du einen Dreier im Lotto gehabt
krasse
oder was?
Ambient-Beleuchtung, na?
Ja, geil, ist das so eine Hartz-IV-LED aus dem Baumarkt?
Nee.
Mit so einer A4 großen Fernbedienung?
Also die Fernbedienung ist tatsächlich recht groß. Also hier wie von so einem medizinischen okay. Bett irgendwie, daran erinnert mich das jetzt hier so. Also so ganz, guck mal, hier ist auch ein Liebesknopf, da, siehst du?
Die Vibrationsfunktion, die Lampe, oder? Was ist da los?
Nee, also tatsächlich ist es kein Hartz-IV-Baumarkt-LED-Lichterstreifen, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, beziehungsweise mich selbst verletzend muss ich sagen, ich hatte ganz viele davon. Ich fand das nämlich total geil, einfach alles in meiner Wohnung mit diesen LED-Streifen zu unterlegen. Ich weiß nicht, ob du das, okay. Ich weiß gerade nie, in welchem Song das war, von Deichkind. Da gibt es auch so eine Szene, wo, also so ein Ausschnitt, wo es darum geht, dass man halt einfach alles mit LED-Streifen unterlegen kann und es dann geil ist. Und im Video sieht man einfach, wie so ein Typ LED-Streifen hinter seinen Zähnen hat. Ja. Das war ja mal so Trend. Ich weiß nicht, ob das immer noch Trend ist, aber einfach alles mit bunten Lichtern zu versorgen.
Also ich kannte das nur bei dem Rammstein.
Genau, das war genau relativ, der hat das ja auch irgendwie.
Macht man, das ist natürlich das LED-Zeitalter, ne? Das hätte mit Glühlampen früher keinen Schein gemacht, natürlich. Wäre ein bisschen warm geworden. Also ich komme ja eher so aus der Generation, also ich als Kind, ich bin mit Leuchtstoffröhren aufgewachsen. Ne? Weißt du, in so einem DDR-Neubau-Plattenbaugebiet.
Die so 20 Sekunden brauchen, damit sie angehen und dabei erst mal so leicht flackern. Ne?
Konntest du abends auf der Balkonseite des Plattenbaus, hat da wirklich gefühlt jedes zweite Fenster irgendwie eine farbige Neonröhre drin gehabt. Lila oder das sah irgendwie, ich weiß nicht, wie wir heute in Osteuropa die Table Dance Bars außen beleuchtet sind, so ungefähr sah das aus. Vielleicht kann sich da auch noch jemand dran erinnern. Also früher in einer ausgehenden DDR
an osteuropäische
Leuchtstoffröhren, das Ding im Schaufenster. Was sagst du?
An osteuropäische Table Dance Bars oder was?
Vielleicht auch, keine Ahnung. Das war irgendwie, da kann ich mich echt noch dran erinnern, da hat jeder, nicht im Schaufenster, im Wohnzimmerfenster, da irgendwie solche komischen Leuchtstoffröhren gehabt. Das war echt ein Ding. Und das war auch nicht so Schwarzlicht, sondern so ganz billiges rote Neonröhren, keine Ahnung.
Das ist mir auf dem Dorf auch immer mal aufgefallen, dass da Leute irgendwie bunt beleuchtete Fenster hatten. Und da habe ich mir immer gefragt, wie bescheuert muss man denn sein, dass man seine ganze Wohnung oder seinen ganzen Raum in lila eben erleuchten lassen will. Also das habe ich bis heute nicht verstanden. Ist das dann nur nach außen, dass es nach außen geil aussieht oder sieht es dann drin auch einfach lila aus?
Ja, das hat drin, hat das dann, weiß nicht, vielleicht war das so ein Freiheitsding, das hat schon so ein bisschen was vom billigen Motelzimmer in den USA dann vielleicht oder so, wo du so hinter einer Leuchtreklame ein Zimmer bekommst, was
günstiger ist. Boah, apropos billiges Motel in
keine Sexgeschichte Staaten. Jetzt, bitte.
Nein. Es hat zwar auch mit meiner Freundin zu tun, aber es ist keine Sexgeschichte. Sie hat mir erzählt, es gibt in Staaten ein Clowns Motel. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du schon mal vorbeigekommen bist. Das ist quasi, das müsste auch irgendwo, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Nähe von Vegas ist, aber es klingt so ein bisschen danach. Das ist einfach komplett vollgestopft mit Clowns. Ne? Also für alle, die so diese Angst vor Clowns haben, ist das quasi der absolute Overkill. Und pass auf, und jetzt kommt's, und das ist eigentlich das wirklich Kranke an der Sache. Dieses Motel steht direkt neben einem alten Friedhof.
Oh, fuck, Alter. Und da hast du, weiß nicht, hast du da auch noch so einen halb geöffneten Gullideckel im Zimmer?
Ja, da hier so eine Ablaufrinne an der Straße.
Ablaufrinne, ja. Scheiße. Nee, also Motels in USA, da habe ich schon, die können abgefuckt sein, wie sie wollen. Die Eiswürfelmaschine funktioniert immer irgendwie. Das ist total... und ich war auch mal in den USA in einem Hotel und da hat die Empfangsdame mit ganz betretenem Gesicht gefragt, ob wir da überhaupt einchecken wollen, weil die Eiswürfelmaschine kaputt ist. Das ist da irgendwie so ein ganz großes Ding. Also da kann irgendwie alles im Eimer sein, aber weil du sagst, in der Nähe von Las Vegas, in der Nähe von Las Vegas ist doch nur Wüste und Atomtestgelände, oder?
Aber ja, naja, mal abgesehen davon, was in der Nähe in den Staaten bedeutet, ne,
bei den Distanzen. Ist auch wieder richtig.
Also damit meinte ich jetzt mehr oder minder, dass es halt vielleicht in Nevada ist, ne, da irgendwo
ja,
im
ja,
Staat.
Ja,
ne?
Ja, weiß nicht, aber so, ja, billige Motels in USA, da habe ich schon einige Flohbisse von mir getragen. Du hast da auch ein Baby Yoda. Nee, ich muss noch gerade dran denken, weil da war so ein Change My Mind Share-Pick und da war die These, Baby Yoda is only a shaved gizmo. Change My Mind. Und das stimmt so ein bisschen, finde ich irgendwie.
Alter, musstest du mir das jetzt sagen?
Das sieht aus wie ein rasierter Gizmo mit einer grünen Kosmetikmaske. Aber egal, das können die Leute ja sowieso nicht sehen bei einem Podcast. Wir müssen erstmal wieder umswitchen von unserem Twitch-Format letztens irgendwie. Was hast du da überhaupt für ein Gefühl gehabt? Also ich hatte irgendwie das Gefühl, da sind ein Haufen coole Leute unterwegs, aber auch irgendwie welche, die sich jetzt wundern, warum wir jetzt nicht irgendwie Call of Duty zocken, oder?
Naja, wir können ja in der Zukunft überlegen, ob wir den Podcast einfach beim Zocken irgendwie aufnehmen.
Also ich kann Super Mario Kart und Tetris ein bisschen.
Super Mario Kart können wir spielen. Das Problem ist, dass halt das Aggressionspotenzial halt während des Podcasts immer mehr steigt. Aber vielleicht hilft das ja der Dynamik oder so.
Ja, das ist schon, nee, also das sind so immer die Abende, wo dann nach dem Zubettgehen nichts mehr geht mit meiner Frau, wenn wir Super Mario Kart gespielt haben. Also das muss ich schon ehrlich zugeben, ja. Also beiderseits, ne? Also das ist nicht nur, dass ich da eingeschnappt bin, aber du hast doch da gerade eine Schildkröte geworfen, was ich? Nein. Naja, egal. Aber war ein bisschen komisch für mich irgendwie.
Komisch?
So Podcast mit Zugucken und wenn man da mal so ein bisschen rumschaltet bei Twitch, das sind ja, weiß nicht, da machen ja Leute Sachen irgendwie. Neulich habe ich irgendwie einen gesehen, der hatte 1200 Zuschauer, weil er auf der Landkarte irgendein Bild gesucht hat, was man ihm geschickt hat. Irgendwie Geo-Search oder irgend sowas hat er gemacht. Er hat versucht rauszufinden, wo das ist, was ihm zugeschickt wird, das Bild. Also da frage ich mich, stell mal vor, du bist, also wenn ich Lokführer wäre, ich würde das bei Twitch ständig übertragen. Gibt es bestimmt auch schon sowas.
Einfach ja, Kamera oder Bauern. Es gibt sehr viele Bauern, die das streamen.
Ach so, aus ihren das ist dann, glaube ich, doch eine Stufe unter Landwirtschaftssimulator, oder?
Ich muss sagen, ich habe da einen Stream gesehen, den ich richtig krass fand. Der hatte einfach so eine richtig professionelle Drohne, die er nebenbei geflogen ist. Also der hat nebenbei seinen Mähdrescher einfach von allen Perspektiven dann gezeigt mit einer Drohne. Und der hatte auch irgendwie 2000 Zuschauer.
Krass. Naja, das ist schon, irgendwie ist es schon interessant. Aber ich muss da immer so an Elsterglanz denken, wenn es da um Mähdrescher geht. Hin und her und her und hin und hin und her. Ja, egal. Oder diese koreanischen Mädels, die sich beim Essen zugucken lassen oder so.
Da gibt es schon. Das mit dem Essen ist tatsächlich ein sehr, sehr seltsames Phänomen, weil das funktioniert ja sogar bei mir. Ich habe jetzt nicht so regelmäßig, aber montags wenn ich gerade irgendwie entspannt zu Hause rumsitze und nichts zu tun habe, dann bestelle ich mir was zu essen und lasse den Stream laufen, während wir dann irgendwelche Dokumentationen gucken. Und da muss ich sagen, finde ich total geil, auch als dann nicht ganz fertiger.
Was, da gucken dir die Leute beim Doku-Gucken zu?
Ja, ja, und als nicht ganz fertiger Geografielehrer finde ich das total geil, wenn man dann einfach beispielsweise halt so Themen wie Koltanabbau im Kongo hat. So, oder Frauen Ende 30 in China, wie die Gesellschaft mit denen umgeht und so. Also wir gucken die ganze Zeit Arte-Dokus mit mehreren hundert Leuten. Und das finde ich geil, weil ich das nicht erwartet hätte, dass sowas möglich ist auf Social Media.
Toll, also da konvertest du also quasi das Kulturlevel von Arte auf Twitch runter. Sozusagen durch dich, du als Medium, als hohe Priesterin des Orakels von Halle Neustadt, oder?
Na, also
Pythia Sachsen.
Ehrlich gesagt ist das in dem Sinne dann auch nichts anderes als Geografieunterricht, wenn du einen Film guckst, in dem du halt alle fünf Minuten anhältst.
Na, kommentierst du das dann nebenbei, oder?
Ach so, ja, doch, okay. Schon, natürlich. Also es geht ja darum, dass du quasi auf das, was du siehst, reactest, ne? Und dass du dann mit den Leuten drüber sprichst, was du gesehen hast. Und da gibt es zum Beispiel völlig krank, wir haben noch eine andere Doku gesehen, und es war, glaube ich, in derselben über den Kongo, ein Wunderheiler, der ein Wunderheilungsgetränk verkauft hat, das real aus Zitronensaft und Benzin besteht.
Okay.
Für mehrere Tageslöhne quasi, die Flasche.
Und da stellt sich mir die Frage, hilft's denn?
Na, angeblich sogar gegen AIDS.
Ach so!
Na, und
echt? Na gut, dann.
Und an dem Punkt wird's halt heftig, wenn du denkst, ha, ich habe so eine Flasche, jetzt kann ich wieder rumhuren. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich gefährlich auf einem ganz hohen Niveau.
Ja, da schwingt dann natürlich bei sowas, ne, da sind ganz, ganz viele Diskussionsansätze, ne? Irgendwie, dass die Leute da gar nicht den Zugang zur medizinischen Versorgung haben und auf solche dummen Gedanken kommen müssen. Das niedergehaltene Bildungsniveau, dass die Leute auf sowas reinfallen.
Der religiöse Fanatismus.
Also, ja,
Apropos Essen.
Interessant.
Denkst du, es wäre angebracht, einen Bonbon jetzt zu essen, oder darf ich das jetzt nicht?
Ja, nimm zwei.
Nee, ich nehme nur einen. Ich nehme nur einen davon. Ich bin ja nicht.
Nimmst nur einen, nimm zwei.
Ja, ich bin ja nicht maßlos.
Also, das ist übrigens eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben zusammenbekommen habe, irgendwie, dass bei der Popularität von Nimm zwei Bonbons in Deutschland und der Zuckeraffinität von, sagen wir mal, niedergebildeten Gesellschaftskreisen, dass dort immer noch der Imperativ Singular von Nehmen falsch gebildet wird. Ich könnte es jetzt behaupten, ich habe es leider noch nicht erlebt, aber ich wage zu behaupten, dass in den Kaufländern Deutschlands immer noch ganz, ganz viele Mütter zu ihren Kindern sagen, nimm zwei Tüten mit oder irgendwie sowas. Dass mit diesem Produkt nicht gelungen ist, den richtigen Imperativ von diesem Verb ins Volk zu nageln.
Es ist ein vorstellbares Szenario. Vielleicht war das auch.
Aber
vielleicht war das auch der Bildungsauftrag, ne? Dass da einer gesagt hat: Okay, wir müssen jetzt den Volkskörper bilden. Wie gelingt uns das durch Süßkram?
Ja.
Geniale Idee.
Vielleicht sollte das ja irgendwie Lutsch 2 heißen oder so. Und die haben da nochmal 100.000 Euro vom Kultusministerium gekriegt oder so und haben das umbenannt. Das wäre eigentlich mal interessant, warum das die Geschichte dieser Namensgebung. Nimm zwei.
Ich finde die Geschichte der Namensgebung von Nutella irgendwie viel spannender.
Was heißt das?
Eben.
Ach, du weißt es nicht.
Nö.
Ich dachte, jetzt kommt ja gerade die Mega-Erleuchtung, die mich durch den Rest des Tages trägt.
Ich könnte ja einfach mal googeln, falls es dich wirklich interessiert.
Ja, google mal nebenbei. In der Zeit, da kann ich mal schauen. Ich habe nämlich auch mal in unser Postfach geguckt.
Aha. Haben wir, kann's sein, dass wir heute schon wieder kein wirkliches stringentes Thema haben?
Wir haben uns zumindest Themen vorgenommen.
Ah, stimmt.
Also was wir auf jeden Fall, bevor ich das vergesse, wir müssen auf jeden Fall einen ganz kurzen Epitaph, Obituary, Nachruf auf Phipps Asmussen. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen.
Boah, also mich hat es tatsächlich auch ein bisschen erwischt, das zu sehen. Ja, vor allen Dingen
du hast mir auch gleich geschrieben, ne? Weiß man da, also, da ist ja quasi aus deinem regionalen Umfeld, weiß man da ein bisschen mehr, was da los war oder so?
Nee, na, ne? Krebs. Also er ist,
hatte Krebs.
Er ist wohl an Krebs verstorben. Ja, ich, 81, ne? Irgendwie.
81, 82, irgend sowas, ja. Mhm. Ja, 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 Gott hab ihn selig.
Nee, das passt aber auch, weil das Haus in der Daheimstraße in Querfurt stand jetzt auch zum Verkauf. Also
ach, okay.
Es gab dann also schon die Anzeichen, dass er da also nicht mehr wohnhaftig war.
Ah, Mensch, ja, aber da können wir ehrlichen Herzens sagen, wir sind nicht diejenigen, die den jetzt irgendwie so cool finden, weil er mal wieder in Medien war durch sein Ableben, sondern wir haben den ja ständig promotet, unseren Fips, oder?
Es ist auf jeden Fall einer unserer Helden gewesen, ne? Dieser Legacy hier, ne, ist es definitiv ein Teil unserer Legacy, unserer gemeinsamen Geschichte, unseres gemeinsamen Wirkens und Werdens.
Und wird er auch weiterhin sein. Also das kann ich auf jeden Fall versprechen. Ne? Also du hast ja ein Autogramm von dem sogar, ne?
Ich habe ein Autogramm von dem. Ich habe auch ein Buch von dem. Ich habe auch ganz viele Hörspielkassetten von dem.
Ja, das habe ich auch. Also da sind wir früher, als man noch mit dem Van unterwegs war zu Konzerten und nicht mit so einem Big Ass Nightliner irgendwie. Da haben wir auch viel im Kassettendeck Fips Asmussen Kassetten. Die gab es ja an jeder Autobahnraststätte für 3,99 Mark oder 3,99 Euro.
War der so hart populär damals?
Der war ultra hart populär. Also wirklich, also drei Artikel, die es an jeder Autobahnraststätte irgendwie gab. Wasserkocher, Tracker Weekend Magazin und Fips Asmussen Kassetten.
Das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Kombination für einen freien Abend.
Ja, auf jeden Fall, was man da so halt als Tracker irgendwie macht.
Ne? Sein Loris in Wasserkocher hängen und dann schön das Magazin durchblättern, während man Fips Asmussen hört. Das ist eine super Kombination. Ich muss jetzt hier übrigens noch auf den Namensursprung von Nutella eingehen.
Ja,
ja.
Nämlich?
Die Kurzversion: 1951 veränderte Ferrero die Rezeptur zu Super Crema Gianduja und aufgrund eines italienischen Gesetzes aus dem Jahr 1962, das das Präfix Super in Markennamen verbot, musste der Brotaufstrich 1964, muss man mal überlegen, die haben 2 Jahre vom Staat Zeit bekommen, das Gesetz umzusetzen.
Ja, ich glaube, die Geschichte spielt in Italien, ne?
Ja, ja.
Alles klar.
Aus Super Crema wurde Nutella, ein Kunstwort aus dem englischen Nut und wegen Nuss, ne, und der italienisch weiblichen Verkleinerungsform Ella.
Mhm.
Also Nüsschen quasi.
Alles klar, also wäre es in Brasilien Nutellinho oder irgendwas.
Ja, Nutellinho.
Da müsste ja eigentlich Nudossi, obwohl Nudossi, das ist ja eigentlich fast, könnte man fast denken, dieses ostdeutsche Pendant Nudossi ist auch nur so ein, wie heißt das, Diminutiv.
Ja.
Dass das eigentlich mal wieder nur einfach nur geklaut wurde von unseren italienischen Kameraden.
Weiß ich nicht, seit wann gibt es Nudossi?
Nee, dass Nudossi das von den Italienern geklaut hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber.
Ich gehe mal sehr davon aus. Ich gehe mal sehr davon aus. Aber das ist ja interessant, ne, was wir heute schon wieder gelernt haben in diesem Podcast. Ist unfassbar.
Unfassbar. Also ich habe auch mal so eine urbane Legende gehört, die hat mir mal jemand irgendwie erzählt, der Sozialarbeiter ist.
Das sind immer die besten Quellen. Hat mir mal irgendjemand
ich weiß, der Sozialarbeiter ist und deshalb die lange Herleitung mit urbane Legende, der hat das auch nur von jemandem gehört, aber ich finde es so gut. Auf jeden Fall mussten die mal eine Familie betreuen, die irgendwie, wo das Kind auch schwer übergewichtig war und die haben ewig nicht rausgekriegt mit Essensplänen und so, was da los war, und die haben mitbekommen, dass das Glas Kakao, was da morgens auf dem Essensplan drauf war, einfach immer ein Glas Nutella in der Mikrowelle war, warm gemacht.
Was?
Ja, aber wie gesagt, ne, von der Authentizität her, jetzt würde ich es auf Stufe urbane Legende setzen, aber wäre ein geiler Gag für einen Film oder so, ne? Die leben ja von solchen Legenden. Deutsche Komödien zumindest.
Ich kann es mir aber tatsächlich vorstellen, dass solche Dinge irgendwo existieren.
Es sich wirklich vorstellen, ja.
Na, es gibt auch nichts, das es nicht gibt. Ne? Beispielsweise, tolle, jetzt die absolut krasse Überleitung, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt tatsächlich funktioniert mit dem Herbstreigen, ne? Meinem Festivalersatz, der ist jetzt seit Freitag genehmigt worden.
Was muss man da alles machen? Hast du da so richtig mit Hygienekonzept und Behörden und... Genau. Erzähl mal, wie läuft das?
Na, also du musst zuerst ein Hygienekonzept einreichen, so grundlegend, ob das so, wie du es dir vorstellst, mit den gängigen Rahmenrichtlinien vereinbar ist. Und da das im Staate Thüringen ist, geht das alles noch. Na, da ist das irgendwie umsetzbar, beispielsweise eben. Es ist eigentlich gar nicht so viel momentan. Du musst halt die Anzahl der Besucher begrenzen auf einen Besucher pro 10 Quadratmeter.
Okay. Mhm.
Beispielsweise Einlasskontrollen im Sinne von, ja, dass die Leute halt in den letzten 2 Wochen nicht in einem gefährdeten Ort waren beispielsweise oder eben keine Symptome haben. Aber das sind halt wieder nur Bögen, die da ausgefüllt werden. Und ich dachte eigentlich zum Beispiel auch, dass man mit so einer Fiebermesspistole handhaben muss, dass man da irgendwie den Leuten das Fieber misst. Aber tatsächlich in Thüringen scheinbar nicht. Also wir hatten es im Konzept drin. Und die Behörde im Weimarer Land hat dann so gesagt, nee, weil das gibt ja auch nicht nachvollziehbar an, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Und deswegen machen sie es einfach
Wo bist
nicht.
Du da? In Apolda oder wo musst du da hin?
In den Kranichfeld.
Nee, ich meine, die Behörde ist
in Apolda. Ja, das ist Apolda. Ganz genau, die Behörde ist in Apolda.
Gut, das sind einige Sachen, die waren auch ein bisschen einfacher in Apolda. Also machen wir uns mal nichts vor.
Also ich kann wirklich nichts sagen, was so Behördenkram angeht in Thüringen. Hatte ich bis jetzt echt nur positive Erfahrungen.
Du, ich meine das positiv so viel, wie negativ, dass da die Sachen einfacher sind. Ne? Es sind natürlich kürzere Wege, weil dadurch, dass Thüringen die einzige richtige, riesen, ernstzunehmende Stadt, Gott, das sage ich jetzt, ist Erfurt, ne? Jetzt von Einwohnern her und so weiter, das ist so ein Zentralismus in Thüringen, das ist auch in den Landkreisen so. Ne? Du hast halt viel geringere oder kürzere Kommunikationswege, ne? Bis du da auf Ministerialebene bist oder weiter. Und deshalb sind auch die Behörden im unteren Drittel besser angebunden und besser informiert. Das hat man schon oft gemerkt hier in Thüringen. Also muss ich da wirklich mal sagen.
Ja, ich habe auch einen direkten Draht zum Ordnungsamt da bei Kranichfeld. Mhm. Also das ist wirklich super, mal was umzusetzen. Ich finde das halt wirklich schön, dass man trotz dessen, dass es da ja eigentlich gar nicht so viel gibt in dem Sinne, ne? Also dass die solche Aktionen eigentlich nicht gewöhnt sind, man so schnell und produktiv mit denen auch arbeiten kann. Ne? Die Bevölkerung da ist wieder ein komplett anderes Paar Schuhe, aber darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ich zumindest irgendwas machen darf dieses Jahr und dass man zumindest irgendwo sich mal über den Weg läuft mit den Leuten. Und ja, wir können sogar Musik spielen lassen. Okay. Also wir haben sogar Künstler da, die.
Na, also den Enno, den Bürgermeister von Kranichfeld, den kenne ich sogar persönlich. Da hatten wir schon mal kurz drüber geredet, glaube ich. Also der hat mir im Prinzip das Mucke machen so mit beigebracht. Ne? Das ist ja so ein alter Blueser, so ein alter Haudegen. Und ich glaube schon, dass der in der Lage ist, in Kranichfeld so ein, zumindest behördlicherseits, so ein Klima zu schaffen, in dem man als Veranstalter sich wohlfühlen kann. Also das glaube ich. Ist da schon ein großer Vorteil, dass da so jemand Bürgermeister ist, der sowas selber cool findet und da selber auch schon viel Sachen veranstaltet hat und mitgemacht hat irgendwie. Und da spielen richtig Live-Künstler und wie viele Leute sind dann zugelassen?
Ja, also auf das Gelände passen tatsächlich 1000 Mann.
Oh, echt? Also 10.000 Quadratmeter sind das?
Okay. Ja, ist über ein Hektar Fläche, die du da hast. Also ist also tatsächlich auch nur der Planhof. Ich habe die ganze Burg. Also rein faktisch würden auch 1.500 draufpassen. Aber das wird eh nicht passieren. Einmal, weil ja Corona ist und weil die Leute auch ein bisschen vorsichtig sind. Und zweitens, weil ich halt kein wirkliches Festival anbieten kann. Ne? Also es ist im Endeffekt ein Mittelaltermarkt mit ein bisschen Beschallung, mit ein bisschen Mittelalter-Gaukelei und allem drum und dran. Ein bisschen
Aber immerhin, wenigstens passiert mal irgendwie was. Ich glaube, da sind ganz viele Fans von der Richtung, so wie ich, total dankbar, dass sie mal wieder auf dem Mittelaltermarkt. Du, ich bin so ausgehungert nach Live-Veranstaltungen, vielleicht komme ich da sogar mal auf den Weg. Veganes Handbrot rum. Um
Gottes Willen. Ne, wir haben auch einen veganen Stand da, also mit komplett veganen
Gerichten. Ah, okay, cool. Na, das klingt doch super. Also, Wann ist das genau?
4. bis 6.
Herbst rein?
4. bis 6. September, also es ist schon in 3 Wochen.
Ah, okay, na gut, also dann sitzt du jetzt aber natürlich auch auf Kohlen, ne? Dass die Corona-Situation hoffentlich nicht schlechter wird. Und,
Also es könnte sein, dass Anfang der Woche das dann einfach wieder abgesagt wird, weil so von wegen, nö, jetzt gibt es keine Veranstaltung mehr. Also das wäre wirklich der absolute Super-GAU, wenn du denkst, okay, die letzten 2 Monate hat jeder hier Halligalli gemacht und quasi wieder die Sau rausgelassen, was jetzt Reisen angeht, was Partys zumindest oder freien Himmel angeht und diese ganzen komischen Ersatzkonzerte. Und dann so in dem Moment, wo du dich selbst mal wieder rühren kannst, nö.
Das kann durchaus passieren. Also ich war jetzt das erste Mal seit einem halben Jahr wieder beim Fußball am Samstag.
Ach.
Beim großen FC Carl Zeiss Jena.
Das geht.
In der vierten Liga waren 2000 Leute erlaubt im Stadion, knapp 2000 Leute irgendwie.
Ach stimmt, die sind ja nur noch vierte Liga.
Ja, natürlich. Also Thüringen ist auch das einzige Bundesland, das ein tragfähiges Bundesliga-Konzept für Zuschauer hat, weil es einfach keine Bundesliga oder Profivereine mehr gibt. Jena und Meuselwitz, glaube ich, sind als viertklassige Vereine die höchstklassigen Vereine in Thüringen. Also so viel dazu.
Weil das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Meuselwitz, ne?
Ja. Und da stand ich schon zweimal im Thüringen-Pokal im Regen und Jena hat die Mappe voll gekriegt in Meuselwitz. Ja, das waren total coole Nachmittage. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, und neben dir stehen da Leute mit Barcelona-Trikot dann und meckern, ne, irgendwie. Und da muss ich ehrlich sagen, die 2000 Leute, die da im Stadion waren, davon waren 1000, die konntest du wirklich in die Tonne treten und es würde mich nicht wundern, wenn wegen solcher Vollidioten nächste Woche solche Sachen wie dein Herbstreigen wieder verboten sind, ne. Also da wird vorher ein Hygienekonzept kommuniziert. Und von mir aus, weißt du kennst mich ja, ich bin tolerant, von mir aus kann da jeder Reichsbürger sein oder was weiß ich, wenn er sich zu solchen Vollidioten hintun will. Aber da wird ein Konzept kommuniziert, wird drum gebeten, das und das so und so einzuhalten. Die Leute wissen, dass sie sich darauf einlassen, wenn sie da hingehen und kümmern sich trotzdem Scheißdreck drum. Ne? Wenn die Security hingeht und die darauf hinweist, wird mal kurz die Maske aufgesetzt und wenn der Security wieder weg ist, wird sie wieder abgenommen und wirklich wie bei einer Klassenfahrt.
Ja, ja.
Weißt du? Und dann immer noch ein dummer Kommentar, wenn eine Ansage vom Stadionsprecher kommt dazu, auch noch hinterher. Also das hat mir wirklich körperliche Aggression verschafft, dort wie dumm manche Leute sind. Also, im Ernst jetzt.
Also ich glaube, das ist wie so ein Sozialtest gerade. Wie so die Schwarmintelligenz, also wie hoch man die Schwarmintelligenz bewerten kann. Ich saß zum Beispiel.
Und ich bin mir absolut sicher, diese Vollidioten, die sich dort genauso verhalten und tun, als ob das alles ein ganz großer Spaß wäre, das sind die noch bis 2050 Scheißhauspapier im Keller gebunkert haben. Die bei den ersten Anzeichen von, dass es ein bisschen ruppig werden könnte, da ihre Hamsterkäufe getätigt haben. Das ist solche Charakterzwerge irgendwie. Also das fand ich unmöglich, weißt du, da reißt sich da wirklich jemand den Arsch auf und das ist so ein Lichtschimmer für einen Verein, dass sie da wirklich mal wieder Zuschauer ranholen können und so und eigentlich, also und das weiß jeder, dürfte das Gesundheitsamt dort das gar nicht nochmal zulassen, so wie sich da die Leute benommen haben, im Ernst jetzt, und das ist zum Kotzen, also für die sich daran gehalten haben.
Ne? Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so, dass die sich da nicht dran halten, meistens auch nicht die sind, die dadurch betroffen sind am Ende.
Ja, und dann kriegst du noch so Diskussionen mit irgendwie, ja, na, in Schweden geht das auch und Laberababer oder so, ne? Dann sagst du dann solchen Leuten nur, ja, in Deutschland fehlt halt eine ganz entscheidende Zutat zu dem schwedischen Konzept, nämlich wir haben hier keine Schweden, sondern solche Vollidioten wie dich, ne? Und mit freiwilliger Verpflichtung oder so funktioniert das nun mal nicht. Ne? Du würdest nicht wie der Schwede freiwillig im Fitnessstudio eine Gesichtsmaske tragen oder irgendwas. Würdest du, Idiot, nicht machen. Ne? Und das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Aber egal, ich rede mich da schon wieder in Rage.
Ja, also ich sag mal, ich bin da eigentlich auch resigniert und bin von Anfang an davon ausgegangen, dass da eine zweite Welle kommen wird. Ne? Und ich find's einfach nur lustig, wie alle noch dran drüber diskutieren, wie man das verhindern kann, blablablub, aber es ist völlig unmöglich. Genau, wenn man sich solche Fälle da, wenn man das beobachtet, wenn man sieht, dass Mallorca jetzt wieder Krisengebiet ist und quasi die Bilder von deutschen Stränden so gesehen hat. Ne? Krise vorbei, jetzt hocken wir uns alle ganz, ganz dicht an Strand. Super.
Ja. Na, also das passt. Ich habe hier, hat ja auch eine Mail rausgesucht von, da nennt sich nur Enrico aus dem Schwarzwald, der hat auch gefragt, was wir dazu denken, ob es irgendwie eine, glaubt ihr, falls eine zweite Corona-Welle geben wird, und ich denke, sie wird kommen, dass dies dann der endgültige Untergang unserer Kulturlandschaft werden könnte, oder gibt es Ausnahmen, die die finanziellen Einbußen weiter stemmen können?
Naja, staatliche Einrichtungen.
Staatliche Einrichtungen, ne, das ist immer lustig, dass sowas als Kultur, ich finde es lustig, dass er sagt Kulturlandschaft, also für dich jetzt als Geografen, ich glaube, es wird sich nichts daran ändern, dass wir Felder und Felder und Bebauung irgendwie
das, haben. Das ist ein sehr intellektueller Witz gewesen, der hat mich gerade, der hat mein Herz beflügelt.
Ja, danke aber dafür. Also ich glaube auch, so diese zweite Welle, das täuscht auch ein bisschen, weil die Leute da irgendwie auf eine Welle warten. Ne? Dabei ist es eher so wie eine Flut, die nach der Ebbe zurückkommt. Ne? Es ist so allmählich. Mhm. Und du wirst es erst so richtig merken, dass es nicht mehr cool ist, wenn das Wasser irgendwie bis zum Hals steht. Ne? Und irgendwie verteilt sich das jetzt so unter der Decke über ganz Deutschland. Und dann, wenn es so richtig losgeht und die Leute wieder kuscheln müssen, wenn es kalt wird, könnte das schon wirklich scheiße werden, und dann wird es für die Kulturlandschaft irgendwie richtig scheiße. Ne? Also man ist ja sowieso immer noch auf dem Stand von Mitte März, was ja die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Man, in der Bevölkerung hat man ja das Gefühl, es geht ja schon alles irgendwie wieder so halbwegs. Sogar zum Fußball kann ich jetzt gehen und kann wieder zuschauen oder so. Aber
und gleichzeitig
irgendwie Konzerte spielen.
Gleichzeitig habe ich das Gefühl, und also ich will jetzt nicht unken, aber ich habe das Gefühl, dass viele auch gerade merken, dass es verzichtbar ist, 5 Festivals im Jahr zu besuchen, 20 Konzerte im Jahr zu besuchen.
Dieser Verlust, der, so wie es Enrico gemeint hat, Kulturlandschaft, der hinterlässt halt so schleichende Spuren in den Leuten. Ne? Und es ist nicht so ein Verlust wie dein Auto wird dir entrissen.
Mein Auto ist übrigens kaputt gegangen letzte Woche. Völlig kaputt.
Ohne was, dein BMW?
Ja.
Eieiei, was ist denn kaputt gegangen? Die Rückbank, hä? Zwinker, zwinker.
Ja, da müsste ja auch die Motorhaube schon kaputt sein und der Kofferraum.
So.
Die Hochdruckpumpe hat es zerscherbelt und einmal durchs komplette System getrieben. Also ein 200-Euro-Bauteil hat quasi die gesamte Karre zerstört. Völlig.
Oh, schön. Das klingt, als ob du dir ein neues kaufst, oder?
Ja, also zwangsläufig. Die Frage ist nur, was und vor allen Dingen wovon. Ne? Und
da sind wir wieder beim Thema, werden es einige Kulturschaffende schaffen?
Ja, ne,
vielleicht vom Herbstreigen? Nee, aber das ist doch, denke ich, eine Veranstaltung, da bist du froh, wenn da plus minus null ist dann am Ende, oder?
Auf jeden Fall. Also alles, was ich versuche, ist, möglichst wenig Minus zu machen. Bei dem Ding.
Ja, ja, aber ich finde das super gut, dass da mal Flagge gezeigt wird und da den Fans, die du da ja schon generiert hast. Um da nochmal anzuschließen, dieser Verlust von Konzerten oder irgendwie sowas, das ist nicht so akutes, wie du kannst nicht in deine Lieblingspizzeria oder du darfst nicht dort und dorthin, sondern das ist sowas Schleichendes, was die Leute über eine ganz lange Zeit lang verändert. Und stell dir mal vor, es ist wirklich dieses Horrorszenario. Und du hast zwei Jahre lang gar keine richtigen Festivals und Konzerte. Ne?
Ja.
Du bist ein Jugendlicher, der jetzt mit 15 gerade richtig loslegt mit seiner Musikliebe und so weiter, und du wächst komplett ohne dieses Erwachungserlebnis deiner ersten geilen Clubshow, deines ersten fetten Festivals auf oder so. Ich glaube, das ändert schon die Biografie von einem Kulturbürger.
Ich denke auch, dass das vielleicht auch dazu führen könnte, dass das Thema auch gesamtgesellschaftlich einfach nicht mehr so interessant ist. Dass dann die nächst nachfolgende Generation sich auch nicht mehr so sehr für Festivals vielleicht interessiert. Sondern eben.
Das ist, glaube ich, die große Angst der Veranstalter. Und im Nachgang ist ja noch, wenn dann die Rezession erstmal reinhaut, ne, dann kauft keiner für 500 Euro Konzerttickets im Jahr für Sabaton, Rammstein, ja. Was weiß ich, alles oder irgendwie, sondern Da muss man sich dann mal aussuchen, was man sich gönnt oder so. Und dann fallen da die kleineren ganz sicher hinten runter, ne? Die jetzt sowieso schon hinten runterfallen, wenn sie dann noch da sind.
Mal abgesehen davon, dass die Bedingungen, ein Festival durchzuführen, viel, viel härter werden. Und dadurch auch teurer. Also ich hatte ja den Talk mit dem Summer Breeze, Wacken und Full Force hier, also auf Twitch. Naja, die Preise werden enorm steigen müssen.
Und wie war die Laune so bei denen?
Naja, man war jetzt, ich sag mal, Wacken, das lief ja ganz gut mit diesem Worldwide Wacken-Konzept. Die hatten ja 11 Millionen Zuschauer.
Wen hattest denn du da eigentlich von den ganzen Festivals da?
Na, Jasper war von Wacken da, Roman vom Summer Breeze, also quasi die Marketing-Riege.
Roman Hilser.
Ja, genau. Ja. Genau, und Tobias Zwiebel von Good Life quasi.
Ja. Na, also okay, na gut, die wissen ja Bescheid. Das sind ja Leute, die wissen, was sie machen. Ja, ja. Naja, klar, das ist schon, da werden die Preise auf jeden Fall steigen müssen, klar. Und das ist dann nicht so eine Preissteigerung, wie wenn mal wieder ein trockener oder nasser Sommer war und die Bauern krakeelen, sie brauchen irgendwie irgendwas. Sondern das ist dann schon real.
Also ich denke mal, so 50 Euro wirst du da bei so einem großen Festival draufrechnen müssen auf jede Karte. Du musst ja jegliche,
das kann schon sein,
du musst ja grundlegend zum Beispiel jegliche Dixie-Toilette wegdenken. Ne?
Aha.
Dann Einlaufpläne auf. Also wenn es wirklich mit Social Distancing weitergehen muss. Also ich weiß noch nicht mal, wie man das umsetzen soll. Und tatsächlich wissen das auch die, mit denen ich gesprochen habe, nicht. Weil grundlegend sind wir jetzt alle erstmal in dem Modus, wir gucken mal, was passiert und reagieren dann darauf, weil jetzt irgendwelche Pläne zu fassen, boah. Und wie gesagt, momentan sind wir ja alle noch optimistisch, aber ich glaube tatsächlich schon nicht mehr an den nächsten Sommer. Ich sehe das nicht.
Ist schwierig. Also du bist ja dabei bei dem Festival mit der Geländestruktur, das ginge ja sogar noch halbwegs.
Ne? Bei mir
da
geht
so amphitheatermäßig ist, da könnte man ja Bereiche absperren, Freiräume lassen oder irgendwie so. Da ist mir nur neulich so durch den Kopf gegangen, dass du da ja vielleicht sogar so einen konzeptionellen Vorteil haben könntest, wenn dir da irgendwie was. Aber ganz ehrlich, das ist ja dann auch nur wirklich.
Du darfst ja noch nicht mal
Stinkefinger zeigen und durchführen, weil man es durchführen will. Da kommt ja weder Spaß auf, noch landet man da in der Gewinnzone, ne?
Also ich lande auch so nicht in der Gewinnzone. Also es ist,
nee, ich meine nur, also für Festivals gesehen. Und dann muss man halt, also ich habe halt auch wirklich Angst vor dieser Langzeitwirkung. Ja. Ne? Also ich bin mir sicher, wenn es das erste Mal wieder richtig losgeht, dass die Leute Bock haben, sich das gönnen und da eine geile Party sein wird im positiven Sinne. Aber dann das übernächste und überübernächste Mal und so weiter, ne? Da wird man dann die Wunden und Einschränkungen merken und vielleicht hat es dann beim ersten Mal auch mit den ganzen konzeptionellen Änderungen und Hygieneplänen und so nicht so viel Spaß gemacht und da überlegst du dir, ob du da nochmal 200 Euro für ausgibst.
Ja,
ne?
Ja. Ich bin auch gespannt, wen das dann mehr treffen wird, die Großen oder die Kleinen, weil bei den Großen sind dann irgendwann so horrende Preise. Ich habe da auch gefragt, bei welchem Preis würdet ihr sagen, dass es nicht mehr funktioniert? Weil ein Wacken für 500 Euro oder für 400 Euro, da geht ja keiner mehr hin. Wir sind ja jetzt schon bei 200, was weiß ich, 40 oder sowas. Und dann nächstes Jahr quasi dann, also wenn man das alles umsetzen muss, vielleicht bei 300 Euro. Und das ist dann halt schon, lege ich mir jetzt ein Wackenticket zu oder kaufe ich mir einen neuen Fernseher oder sowas, ne?
Ja, das ist schon richtig. Deshalb haben die ja auch ein riesen gesteigertes Interesse, gerade die großen Veranstalter und Firmen an dieser Online-Vermarktung. Ne? Das ist schon das ist schon klar, damit du dann irgendwann auch eventuell ein Festival, was vielleicht weniger Leute zieht, trotzdem online entsprechend vermarkten kannst. Das ist da sicherlich ganz klar ein Gedanke. Ein Gedanke in die Richtung. Und mir fällt da nur dieser Ärztesatz ein, irgendwie aus dem, wie heißt der Westerland, der Song, es ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. das macht da natürlich keinen Spaß bei einem Festival, ne? Wenn du da nur mit Steuerberatern und Urologen da vor der Bühne hängst.
Weiß nicht.
Und damit meine ich nicht den Splattergrind Vormittag auf dem Partisan oben. Ja. Bei den Urologen. Ja,
aber gerade, ja, also ich sehe es zum Beispiel beim Partisan, sehe ich zum Beispiel eine akute Bedrohtheit. Weil, also es gibt ja, wie gesagt, dann solche riesigen Zugpferde wie Zwacken, die sich ja eigentlich wirklich keine Gedanken um irgendwas machen müssen, weil sie immer ausverkauft sind. Und halt weltweit so ein Standing haben, das weiß ich nicht.
Also ja, also ich glaube, die Wacken-Leute sind schlau genug, um zu sehen, dass das natürlich ein riesen Schutzpanzer ist, aber auch eine riesengroße Gefahr. Genauso ist im Umkehrschluss natürlich das eine Gefahr fürs Partisan Open Air, aber eventuell auch irgendwie eine Chance. Ne? Weil was hat es Millionen von Jahren den riesengroßen Dinosaurier interessiert, wenn dies und das irgendwie passiert oder da irgendein neuer Raubsaurier auftaucht oder alles platt macht? Das war dem Apatosaurus scheißegal irgendwie, ne? Geht über die Jahrmillionen, aber irgendwann, als dann ganz, ganz grundlegende Veränderungen waren, war dann diese Größe ein Nachteil. Ne? Und das, ich glaube, dessen sind sich die Wacken-Leute schon auch bewusst und denken da schon auch in die Richtung rum. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die gerade Veranstalter von so großen Festivals wie Summer Breeze oder Wacken, dass die, natürlich sind die unentspannt, weil die Festivals nicht stattfinden können, ne? Und dementsprechend auch der Geldfluss nicht da ist, aber dass die sich in dem Sinne zurücklehnen und sagen, ja, okay, ey, bevor es uns an Kragen geht, da ist die ganze andere Landschaft eh leer geputzt.
Je mehr Festangestellte du hast, desto unangenehmer wird es ja auch. Ne? Also das ist da hast du ja nochmal ganz anders zu kalkulieren. Weißt du, beim Sternenklang sind ja nur Ivo und ich im Boot und was wir da an Geld zahlen, das zahlen wir halt aus unseren Taschen. So. Und wenn wir nichts verdienen...
Ja, stimmt, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt. Klar, du bist ja auch für deine ganzen Angestellten und so weiter verantwortlich. Insofern kann da eh keine Entspannung aufkommen. Ne? Das ist ja auch so ein Gerücht, dass der Chef, dass dem das scheißegal ist, was die Angestellten irgendwie machen oder so. Ne? Man spürt da ja schon Verantwortung. Also jetzt unterhalb von multinationalen Konzernen.
Kommt, glaube ich, auch auf die Branche an, denke ich mal.
Natürlich, klar, aber also da muss man schon ehrlich sagen, in der Veranstaltungsbranche ist das da schon ein bisschen noch kollegialer.
Noch,
ja, natürlich, klar. Also das trägt die Situation auch nicht zur Entspannung bei.
Es ist halt auch nochmal ein anderer Aspekt, ne? Wenn jetzt nächstes Jahr ausfällt, sind auch die ganzen Bühnenbau, Verleih, Touring-Firmen, die sind dann alle platt. Dann
diesen Platz definitiv. Da gibt es dann kein Rumkrebsen mehr und auch nicht irgendwie rumschleichen auf niederem Niveau oder irgendwas, sondern da ist dann wirklich ein Haken dran. Und dann fragt man sich, das ist dann wie so eine Armee nach dem Weltkrieg, ne? Also da ist auch nicht mehr viel dann an Material oder irgendwie Leuten da oder so, ne? Ich meine, das ist ja auch so, in der Veranstaltungsbranche sind ja nicht alles nur irgendwelche Nichtsnutze wie wir Musiker, ne? Da sind ja auch Leute, die was auf dem Kasten haben und die tatkräftig irgendwo mit anpacken wollen. Da haben sich ja ganz viele jetzt schon was anderes gesucht und merken, dass sie da auch gutes Geld verdienen können, ne? Ein Rigger, der Bäume verschneidet oder so und merkt, dass es da auch wenige gibt, die so gut klettern können und davon Ahnung haben und damit auch gutes Geld macht und krisensicherer ist, ne? Und so weiter. Also da wird es dann sicherlich auch einen großen Mangel geben, wenn man dann mal wieder jemanden anruft und sagt, ey, wir brauchen wieder jemanden, hast du Bock? Und dann sagt er, nee, du,
ich bin Bäcker.
Bin hier im Zweischichtsystem mit Weihnachtsgeld und so, lass mich in Ruhe.
Ne? Klar. Also da geht dann viel Know-how verloren und viel Möglichkeit auch. Ne? Und deswegen werden es die Kleinen dann noch schwerer haben, irgendwie was durchziehen zu können, weil vermutlich ja dann auch eine extreme Preisdiktatur entstehen wird. Weil bei so einem Schrumpfungsprozess entsteht ja wieder mehr Monopol, als es jetzt schon gibt, ne? Dass dann quasi der ganze kleinere Markt ausgefegt wird und dann die Großen expandieren und dann quasi, wenn es dann wieder losgeht, gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Aufträgen.
Ja, das kommt, ne? Das ist, das sehe ich auch so. Also zumindest, wenn wir jetzt von einer Dürre von ein oder zwei Jahren reden, ja. Ne? Wenn du jetzt von einer Dürre redest, die, also totales Horrorszenario, die so dermaßen lang ist, dass es sich selbst für Veranstaltungsfirmen, die konzernmäßig und investorenmäßig strukturiert sind, gar nicht mehr lohnt, irgendwie da Konkurrenten auszuhungern und so weiter oder irgendwie, dann könnte es natürlich wieder sein, dass das so ein kleiner Evolutionsvorteil von kleineren, wendigen Unternehmen ist.
Ja, ne? Ist jetzt halt die Frage, wann stirbt Live Nation? Ne? Wie lange muss es da
Das hast du jetzt so formuliert, aber das ist natürlich einer der Dinos, die da rumstapfen, ne? Die natürlich für die Branche ein absoluter Anker sein können und ein Felsen der Brandung, ne? In der Dürre eine Oase, die da natürlich mit ihren Großveranstaltungen entsprechend viel Leute buchen können und Leute in Arbeit bringen können, die aber auch extrem davon profitieren können, wenn kleinere Konkurrenten da ins Gras beißen.
Das ist absolut klar. Was würdest du sagen, seit wann ist diese krasse Professionalisierung des Showgeschäfts denn eigentlich hier in Deutschland so vorangeschritten? Seit den 80ern, seit den 90ern?
Also da musst du unterscheiden. Also ich glaube, es ist schon ganz lange total professionell, nur dieses Geschäftsmodell hat geändert, dass man den Leuten das als Underground und nicht professionell verkauft. Ne? Also diese Maske setzen sich jetzt viele nicht mehr auf, sondern machen ganz ja, gut, bewusst
dieses... Zusammenfassung unserer Situation. Was?
Ganz bewusst dieses Hochglanz-Ding, dieses wirklich bewusst hochwertige, hochpreisige und so weiter. Weil das ja auch einen Markt dafür gibt, klar.
Ich meine nur so grundsätzlich, weil diese großen Festivals ja auch erst, also die sind ja alle um die 30 Jahre alt, so die richtig großen in Deutschland.
Ja, also ich denke, das ist ganz klar mit dem Namen in Deutschland Marek Lieberberg verbunden. Ne? Also der hat wirklich als erster die ganz, ganz großen Namen hierher geholt, hat diese Vision gehabt und das ist auch eine Leistung, die kann ihm wirklich gar keiner mehr nehmen. Und man merkt ja auch immer noch, dass er da als Visionär und Sprachrohr für eine ganze Branche immer vorprescht und da Stellung bezieht. Also ich glaube, der ist der Erste, der das als Vision wirklich gehabt hat.
Ne? Ich werde tatsächlich demnächst noch mit seinem Sohn mal konferieren zu dem ganzen Thema. Der hat es jetzt leider nicht geschafft zu dem Termin mit Wacken und Summer Breeze.
Also ist auch ein super, super fitter Typ. Also von dem kannst du ganz viel lernen und also da kannst du dich drauf freuen auf das Gespräch, glaube ich.
Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und das ist so, um meinen Gedankengang kurz zu Ende zu führen. Meine Überlegung war halt, das war eine krasse Zeit für Wachstum und für Ausprobieren und für die ganze Evolution dieser Szene. Vielleicht kommt ja nach dieser Krise wieder so ein Schwung, dass einfach so viel ausradiert ist, dass man wieder von vorne beginnen kann oder so. Oder zumindest mit mehr Potenzial starten kann.
Ja, so eine Katharsis.
Ja.
Aber ja, natürlich, klar. Aber du musst halt auch sehen, es müsste dann, glaube ich, auf ganz neuem Gebiet irgendwie einfach so ähnlich wie das. Vielleicht ist das eher auf Online-Gebiet. Der Fall, ne? Da ist ja noch ganz viel wenig, gerade gegenüber amerikanischen Großkonzernen, die da ja oft Gatekeeper sind, was Technologien und Zugriffe und sowas angeht, ganz wenig reglementiert und man kann doch irgendwie machen, was man will und so, ne? So ähnlich ist es, wenn Leute, was weiß ich, in 70er oder 80er Jahren oder irgendwie Konzerte mit 100.000 Leuten veranstaltet haben, ne? Du musst mal die Auflagen von damals gegen die Auflagen von heute halten, oder selbst in 90er Jahren, ne? Wenn da, was weiß ich, 100 Leute beim Dynamo Open Air in Eindhoven aufgelaufen sind oder so, ne? Das wäre heute völlig undenkbar mit den Sicherheitsrahmenbedingungen, ne? Und es passieren dann halt immer wieder Sachen, die das Korsett berechtigterweise enger ziehen, ne? Wie die Love Parade Katastrophe und so weiter, ne? Das reglementiert dann natürlich alles und Corona ist dann ein weiterer Meilenstein, da das Korsett für Veranstalter dann demnächst noch enger ziehen wird, ne? Und ja, ich sehe dann, glaube ich, eher so für Veranstalter und Leute, die aus Kultur ihr Geld rausziehen, das dann schon auch im virtuellen und im Online-Bereich, dass man da kann man sich wirklich noch austoben, kann mit Unternehmen zusammenarbeiten, die sich um Datenschutz und Scheißdreck kümmern müssen und im Prinzip machen können, was sie wollen, weil sie von der Politik und noch nicht mal von lokalen Behörden oder so weiter, ne? Du musst ja nicht mit einer lokalen Behörde diskutieren, wenn du irgendeinen virtuellen Stream oder Leute dazu einlädst und das zu vermarktest oder so. Ich glaube, das ist gerade so die Spielwiese, auf der die neuen wahnsinnigen Ideen gedeihen und von der man dann in 25 Jahren mal sagen wird, weißt du, was wir damals noch abgezogen haben auf Twitch oder ne? So sehe ich das eher im Moment. Also ich weiß nicht, ob das so in der reellen Welt auf dem Festivalfeld wiederkommen
wird. Ich will es halt echt nicht wahrhaben, dass digitale Festivals oder das digitale Erleben von Musik das echte Erleben von Musik ersetzen soll. Also egal in welcher Form jetzt. Ja gut, wenn es dann irgendwann so Virtual Reality Möglichkeiten gibt, dass du dann trotzdem gefühlt drin sitzt im Zuschauerraum, ne, mit allem drum und dran. Trotzdem traurig, aber meinetwegen. Aber so wie es jetzt ist, ist das, glaube ich, auch alles noch zu früh.
Nein, natürlich nicht. Das ist ja jetzt die Übergangsphase. Ne? Das ist schon klar. Aber trotzdem war das ein krasses Ding. Selbst wenn bei dem Wacken Worldwide die Animationen und so, ne, sag ich mal, auf einem Level waren von einem Computerspiel von vor 10 Jahren vielleicht oder so. Also jetzt allein durch die Renderarten und wie das gemacht wurde, ja gar nicht möglich, das wie Grand Theft Auto aussehen zu lassen oder irgendwie sowas. Aber selbst da hast du durch die Perspektivwechsel, durch die Kameraführung und wie das alles dargestellt war, hab selbst ich, der in diesem Scheißstudio gestanden hat und in die Kameras geglotzt, als ich mir das im Nachhinein angeschaut habe, vergisst du beim Gucken, dass du da nicht einen Livestream von einem Festival siehst. Echt, irgendwie. Ja. Also das war, also zeitweise kommt wirklich dieses Gefühl auf. Und das fand ich schon krass. Also das fand ich schon krass, was das mit einem beim Gucken gemacht hat. Nur allein diese Schnittdynamik, diese Kamera, dass es halt wirklich nicht war, okay, wir filmen jetzt einen Stream, sondern wir filmen eine Live-Show, war ja das Setup. Und das hat schon von Sehgewohnheiten her was gemacht. Und da hat man so einen ganz leichten Anflug gehabt. Aber ich bin da völlig auf deiner Seite, ne? Also das Live-Erlebnis, das kann mir jetzt im Moment noch niemand so Holodeck-mäßig ersetzen, ne? Das ist schon klar, das ist the real deal. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht jetzt mein 4 Wochen alter Sohn oder so, für den sind das vielleicht ernstzunehmende Alternativen dann irgendwann
mal. Ja, vielleicht weil du es auch nicht anders kennst. Kann ja dann auch sein, wenn du da, das hatten wir ja vorhin schon, wenn du einfach reingeboren wirst in eine Gesellschaft, in der dieses Live-Erlebnis nicht so, nicht mehr so glorifiziert wird, wie in der Zeit, in der wir, sag ich mal, in diesem Live-Bereich unterwegs waren, dann wirst du da vielleicht auch gar nicht so das Interesse haben, es selber rauszufinden.
Ja, es tut sich ja auch mit den Bedürfnissen irgendwie ändern. Also ich kenne zum Beispiel einen älteren Herrn, der schaut sich diese Live-Übertragung vom San Francisco Ballett und von Wiener Philharmonikern oder was weiß ich, da hat zu Hause eine Heimkino-Stereoanlage für mehrere 10.000 Euro, ist da in seinem Raum, lehnt sich in seinem Sessel zurück, in seiner Leinwand da, und für den ist das ein Live-Erlebnis, was allein vom Klang her, der macht dort im Konzertsaal auch die Augen zu und hört zu, ne? Und für den ist das sogar ein gesteigerter Genuss, ne, wenn es nur darum geht, wenn es dem nicht um den Kotzegeruch von dem Typen hinter dir geht und den geworfenen Bierbecher, den du in den Nacken kriegst, und die Kumpels, die du triffst, und den Sonnenbrand, den du da hast, ne? So dieses, das gibt da verschiedene Sachen. Also ich glaube, da ist schon mehr Schritte getan als vor 20 Jahren, das glaube ich auf jeden Fall. Wo du vielleicht mal eine Radioübertragung von einem Festival hattest oder so. Oder im Fernsehen bei MTV irgendwie. Ja. Es hat ja dann immer eher so dieses, wenn du dir die Festivals auf dem Fernsehen angeschaut hast oder so, das war ja eher so das Ding, ja, ich habe mir das Bein gebrochen und darf nicht mit meinen Kumpels draußen spielen. So, ja.
Kannst du dir vorstellen, dass es möglicherweise auch die ganzen Aktionen, die Künstler jetzt sich ausdenken, machen, dass dieser Prozess sich beschleunigt?
Die Künstler, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also ich sehe mich irgendwie als Musiker, aus mir wird nie ein Streamer werden. Dass sich das beschleunigt und verändert, das wird in dem Sinne stattfinden, indem dann Musiker zu Streamern werden, ne? Indem sie mitbekommen, boah, alles klar, also hier mache ich mit einem Werbespot genauso viel Kohle, als wenn ich mich hier 5 Stunden in Van setze und da in einen Club spiele und fahre und vor 80 Leuten spiele oder irgendwie sowas, ne? Also ich denke schon, dass das bei vielen Leuten da eine Rolle spielen wird. Idealerweise ist man beides, wie Matt von Trivium zum Beispiel, ne? Ich glaube, so diese Musikergilde, dass die da komplett rüber wechselt und sich dieses Geschäftsmodell irgendwie ändern wird, Also, dass demnächst, ja, was weiß ich, Sabaton ein Streaming-Event ist oder so, das glaube ich, wird es so nicht geben. Na, da wird es dann irgendwie andere Sachen geben.
Weiß ich nicht, bei Sabaton würde ich es gar nicht mal so sagen. Weil wenn die merken, dass es funktioniert, dann werden die es definitiv machen.
Ihre Live-Show zusätzlich vermarkten sicherlich, aber die Live-Show wird es trotzdem geben,
bei,
das meine
bei
ich.
Trivium ist es ja jetzt so, die haben sie jetzt einen Hangar gekauft und da bauen sie jetzt ihr Setup auf, in dem sie dann sozusagen jederzeit ein Live-Konzert spielen können, im Stream quasi. Und ich denke mal, gerade diese Corona-Krise und der Umstand, dass sich Matt einfach schon vor anderthalb, zwei Jahren da so positioniert hat auf Twitch, das wird Trivium zur größten Metal-Band ihrer Zeit machen. Das sage ich dir jetzt hier an der Stelle, weil die wissen, wie es geht und die haben gerade die neuesten Mittel in der Hand, um das auch zu erreichen. Also ich meine, Matt ist mittlerweile einer der größten Streamer im Musikbereich weltweit. Ich glaube, der ist auch größer als Mike Shinoda oder so. Auf jeden Fall ist er größer als Mike Shinoda.
Was, Mike Shinoda?
Von Linkin Park.
Ah, okay, weiß nicht. Ich kenne da nur den Sänger. keine Ahnung. Das ist jetzt nicht eine Band, die eine Rolle spielt für mich irgendwie. Kenne ich nicht. Okay. Jetzt kenne ich ihn. Mike, schöner Vorname.
Ja, aber anders geschrieben.
Ja, natürlich. Da ist er nicht aus dem Weimarer Land, oder? In der DDR. Natürlich, klar, also Trivium hat da die absoluten Voraussetzungen dazu. Absolut, stimme ich dazu. Wäre einer der heißen Kandidaten, wenn du mich fragen würdest, wer wird Metal in das endgültige Online-Zeitalter als größte Band transportieren, wenn Metallica und Co. nicht mehr mit Dienstleistern arbeiten können, weil sie zu alt sind, dann sind das... Oder Trivium einer wollen, der ersten Namen.
Oder wollen.
Oder wollen, natürlich, klar. Kann natürlich auch sein. Wobei ich mir nicht denken kann, dass, also zumindest Lars Ulrich, der ja oft der treibende Keil ist, da ist ja schon so ein sehr, sehr innovationsgetriebener Typ,
der immer vorne dran sein will. Ach, du meinst, so eine Möglichkeit, Kapital draus zu schlagen, fallen lassen würde?
Du, ich würde das noch nicht mal so negativ formulieren, weil die machen nachweislich auch ganz oft Sachen, mit denen sie dann doch auf die Fresse fallen, aber sie haben es halt mal probiert, ne? Irgendwie da irgendwie vorn dran zu sein. Insofern dann machen sie nicht nur die sichere Geldnummer.
Naja, nur weil sie es nicht schaffen, damit Geld zu machen, heißt es nicht, dass es der Anlass war. Das ist nicht tatsächlich dann auch der Anlass.
Natürlich, klar. Also da muss schon Verdienstpotenzial da sein, das ist richtig. Da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Also das ist ja eine Band, die da schon ganz viele Innovationen vorangetrieben hat.
Wollen wir vielleicht mal noch auf eine andere Frage antworten? Noch eine zweite?
Ich habe hier noch mehrere andere Fragen, zum Beispiel von Bruno Mildner. Wie seid ihr beide in den Extreme Metal, bei Mike wahrscheinlich Death Metal und bei Alex Black Metal eingestiegen? Welche Bands habt ihr zum Einstieg gehört? Welche Bands hört ihr noch immer? Und welche Bands haben euch in eurer Kreativität inspiriert? Und fürs Protokoll, ich bin 15 und komme aus der Nähe von Dresden. Dresden, schön, ich liebe Dresden.
Kann man nicht anders sagen.
Das ist viel coole Leute dort.
Hahaha. Ha, ha. Ich kenne auch coole Leute da, so ist es nicht. Und es gibt ja auch eine alternative Szene da.
Absolut. Ja, das war jetzt wirklich völlig ohne Ironie, Alex. Das war jetzt ganz... Das war jetzt wirklich nicht irgendwie in Pegida-Richtung.
Okay, nee, du hast so viele verschiedene Stufen von Ironie und manchmal weiß ich nicht, wann dann tatsächlich wieder Ironie off ist. So.
Nee, das war wirklich.
Aber ich glaube, dass das grundlegend vielen Menschen schwerfällt, bei uns rauszufinden, wann wir ironisch sind und wann nicht. Weil wir das schon sehr fein switchen irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, keine Ahnung. Also ich krieg's, manchmal weiß ich es selber nicht. Auf jeden Fall, ja. for the record, ich hatte eine ganz liebe Großtante in Radebeul und da habe ich ganz, ganz viel Zeit auch in Dresden verbracht. Also ich liebe die Gegend, auf jeden Fall. Ja, also du, mit welchem Black Metal bist du eingestiegen?
Das ist jetzt halt hart peinlich zu sagen, womit man de facto eingestiegen ist.
Das ist ja das Lustige daran, mit wem bist du denn da eingestiegen?
Ja, tatsächlich mit Dimmu Borgir. Und zwar mit dem absolut untruesten Album überhaupt, nämlich Death Cult Armageddon. Ja. Also da habe ich zum ersten Mal Progenies of the Great Apocalypse gehört und dachte so, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das für Musik? ist das geil, ne? Und dann habe ich mir natürlich die Alben gekauft und dann fräst man sich ja dann nach unten auch Richtung Voraltit zurück, ne? Und, und da fällt einem auf, Stormblast ist ja eigentlich geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung
das geht. Aber da hast du nur die Re-Recordings gehört.
Nee, ich habe tatsächlich auch die Erstauflage, habe ich auch zu Hause.
Ah, okay, cool.
Genau, und die habe ich mal richtig billig irgendwo zum CD-Market gefunden. Und da dachte ich, das kann ja nicht heute ernst, das nehme ich mit so. Genau, was habe ich denn da alles gehört? Also,
aber deshalb ist Dimmuborg ja auch so groß. Ne, weil die natürlich auch dann Leute gehört haben, die damit noch nie was zu tun hatten. Und das muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man die Platte oder auch die Vorgängerplatte hört, das ist natürlich Breitwand, da stehst du auf einmal in einem Herr-der-Ringe-Film drin.
Ja.
Ne? Und ist fett, auch aus Musikersicht muss ich sagen, das ist fett. Also das ist nicht peinlich, das ist halt fett. Also kann ich nichts.
Also in terms of Black Metal Trueness, ne, der Underground.
Natürlich, ist das natürlich, klar. Aber es ist eher Barock, ne? Barocker Black Metal würde man es wahrscheinlich. Oder Rokoko vielleicht sogar schon.
Na, Rokoko vielleicht nicht, dafür ist es zu wenig verspielt, glaube ich.
Weil, na gut, da ist Flash God Apocalypse.
Genau daran habe ich jetzt Rokoko, auch gedacht. Ja. Genau daran habe ich auch gedacht.
Ja, okay, gebe ich dir recht, da gibt es noch schon eine Stufe drüber.
Oder Karach Angren, die sind auch sehr, sehr verfrickelt und verspielt.
Hm.
Ne? Ja, aber das war so die Initialzündung, sage ich jetzt mal. Und faszinierenderweise war das auf dem 20 Jahre Nuclear Blast Sampler, waren sehr, sehr viele Bands, die mich komplett gehookt haben an dem Punkt. Das kam 2000.
Und das war wirklich die erste Metal-Musik, die du gehört hast?
Nee,
oder erste Black Metal?
Nein, das war die erste Bewegung in Black Metal. Zuerst habe ich halt viel so Sachen wie Sonata Arctica gehört und Blind Guardian halt, ne, und Bullet for My Valentine, Mastodon, so diese ganzen Geschichten, die noch ein bisschen irgendwie verträglicher sind. Ne? Und dann habe ich mich halt immer weiter so in Richtung Melodic Death Metal entwickelt. Was gab's da? Sonic Syndicate, Zollwerk, alles mit Esso, ne? Scar Symmetry, die für alle mit S angefangen. Das ist total krass. Scar Symmetry übrigens leider nur bis zum dritten Album meine absolute Lieblings-Melodeath-Band gewesen.
Das ist eine gute Band, auf jeden Fall.
Naja, also war. Also das ist irgendwie ab.
Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Also ich kenne auch nur diese älteren Sachen von denen.
Ja, wo Christian Elvis da noch dabei war. Irgendwie hat es da so eine ziemlich, ziemlich geile Stimmung und danach war es dann so gewollt und nicht mehr so richtig stringent. Leider. Nee, und wie gesagt, der Black Metal hat mich dann so gehookt und dann habe ich erstmal mich dazu gezwungen, diese ganzen Stimmen geil zu finden. Also es war wirklich so, ich bin da am Anfang nicht so richtig mit warm geworden und habe mir so gedacht, ey, du magst die Mucke übelst, aber du musst mit dem Gesang klarkommen. Und für mich war das dann so ein Augenöffner, als ich dann plötzlich Cradle of Filth geil fand. Also es war wirklich so dieses, immer wenn man im Müller oder so war, oder im Saturn hat man sich ja da so hingestellt und die CDs durchgehört. Zumindest bin ich da noch die Riege, das ist ja heutzutage, gibt's das ja gar nicht mehr. Dass ich da einfach alles, was ich vom Cover geil fand, mir geschnappt habe und dann da stundenlang da stand und alles so in alles reingehört habe.
War bei mir auch so. Also ich habe mindestens 5 Semester meines Jurastudiums in der Müller in Jena verbracht, da Mucke zu hören.
Wobei der Müller in Jena gar nicht so eine große Musikauswahl hat.
Ich weiß nicht, zu meiner Zeit war das vielleicht
sogar so. Der in Weimar hat sogar mehr, glaube ich.
Du, aber ganz ehrlich, die kriegen halt auch mit, dass wenn sie da ein neues Regal mit Wasserkochern hinstellen, dass das viel mehr Umsatz bringt als Metal.
Ja, Alter, du mit deinem Wasserkocher, wie kommst denn du auf Wasserkocher?
Ich gucke ja die ganze Zeit auf Wasserkocher im Büro, sorry.
Ach so.
Aber ist so. Ne? Ja. Also aber damals waren die schon noch ordentlich gut sortiert und da war auch ein Mitarbeiter da, der dafür verantwortlich war, der sich auskannte und die dir die CDs da reingeschoben haben, die haben ja fast so einen DJ-Job gehabt irgendwie.
Und muss ich echt mal eine Lanze brechen für den Saturn in Halle. Also damals, als er noch über Galeria Kaufhof war, die hatten eine ultra gute Auswahl. Also es war wirklich, es waren zwei ellenlange Regale voll Metal Und ich sag mal, ich war einmal im Monat da und habe auch wirklich jedes Mal richtig viel neues Zeug da gefunden. Mhm. Also ich habe mein komplettes Geld nur in CDs investiert. Also alles, wirklich die ganze Zeit. Deswegen habe ich ja 2000 Stück in meinem Schrank stehen. Ne? Sinnloseste Investition meines Lebens nach einem Festival. So.
Nee, du, wer das gemacht hat, der hat auch die Promos verdient. Ist alles, das finde ich echt okay. Also Leute, die ihre Sammlung mit Promos anfangen, da habe ich immer so ein bisschen Disrespect davor irgendwie. Das ist nicht so richtig. Aber schreibt uns doch mal, in welchem Elektro- oder Drogeriemarkt habt ihr früher eure Hörrunden gedreht? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Also das war eine wichtige Zeit, wo man wirklich viel übers Cover entdeckt hat, ne? Muss man ehrlich sagen.
Heutzutage spielt das, glaube ich, auch nicht mehr so eine Rolle, oder? Das Cover?
Ja, Merchandise-mäßig natürlich spielt das eine große Rolle, dass du geile, geile Motive irgendwie Entdecken am Start hast, aber so zum Entdecken, nee, da sind eher die Playlisten bei den Streaming-Diensten wichtig, ne? Und da ist das Cover zwar so mit dabei, aber dass ich da was anklicke, weil ich denke, oh, dieser Pixel-Klecks hier, das sieht ja, könnte ein cooles Cover sein, lass mal anklicken. Nee, das spielt da irgendwie wie keine Rolle mehr, nee.
Nee. Mal noch eine Frage beantworten? Wir sind ja schon,
Ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie ich angefangen habe. Also bei mir ist ganz einfach, Sodom Creator, die haben mich da so richtig reingeholt und die höre ich auch immer noch total gern. Ja. Noch eine andere Frage. Ich frage mich seit Anfang an, ob die Stimme im Intro tatsächlich Mike und Alex labern Zeug sagt. Oder ob mich meine Ohren da täuschen. Freue mich schon auf Folge 100. Stay heavy, Mike aus Sonneberg. Was ist denn eigentlich in unserem Intro? Das frage ich mich auch immer, was da Orlando, Mike und Alex, Alex und Mike und Alex labern. Hast du das mal, vielleicht hat er da uns irgendwas untergejubelt, von dem wir gar nicht wissen.
Welches Intro meint er denn jetzt?
Von unserem Podcast.
Das ist doch zart wie Kruppstahl. Mehr sagt er doch da gar nicht. Über welches Intro reden wir denn jetzt gerade?
Hast du dir unseren Podcast schon mal angehört?
Ab und an.
Ich höre es jetzt auch nicht zum Einschlafen, aber das müssen wir nochmal irgendwie verifizieren. Also ich habe keine Ahnung, was da irgendwie...
Also ich denke mal, Orlando kann diese Frage jetzt einfach selber an dieser Stelle beantworten.
Ja, Orlando, schneid an, kling dich da mal ein.
Genau.
Dann können wir auch gleich kontrollieren, ob du das wirklich immer alles durchhörst, okay. Unser Gesülze.
Ja, hilf uns mal, wir hören den Scheiß doch selber nicht.
Naja, ich bin ja schon da. Und natürlich höre ich eure Aufnahmen durch, was glaubt ihr denn? Ich arbeite zwar langsam, aber... Nun gut, weiter. Zart, 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 krupp, 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 zart wie krupp. Ja, jetzt geht's. Hallo Mike aus Sonneberg. Ich danke dir vielmals für deine interessante Frage zum Intro, die Mike und Alex dazu veranlassen, mich auch mitten in ihre Sendung zu lassen. Auf diese Gelegenheit warte ich nämlich schon lange, aber sag's nicht weiter. Es ist tatsächlich so, dass du dich verhört hast, denn tatsächlich lautet es im Intro Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex, Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex und so weiter und so fort. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Viele Grüße, Orlando.
Ja, und Eva aus Hamburg, das wird jetzt ein bisschen peinlich, das ist eine Dame, der du 2018 mal was auf einem Festival versprochen hast, in einer lauen Sommernacht. Quatsch.
Ich hab grad so
du
überlegt.
Hast auf dem Rock Harz 2018 in einem Gespräch mit mir gesagt, du wolltest mal ein Video zu alternativen Finanzierungsmodellen für Bands machen. Patreon, Crowdfunding etc., das fehlt noch. Die Frage lautet, was denkt ihr darüber? Und
dass
Alex,
das fehlt,
hat sich
oder
deine Meinung dazu seit 2018 verändert? Gerade unter den aktuellen Bedingungen für Bands und Künstler.
Na, die Frage haben wir jetzt mehr oder minder ja beantwortet, indem man ja heutzutage wirklich Mike und... wird, weil...
Hast du dich schon mal in die Hände von Förderern begeben in dem Sinne?
Also ich bin bei Patreon, da kam eine Weile auch ziemlich viel Kohle rum, sag ich mal. Weil klar war, dass über das, was ich mache, halt auch kein Geld groß verdient werden kann. Allerdings, ich finde das tatsächlich irgendwie unangenehm so, weil ich halt auch irgendwie nicht, wenn du Musik produzierst und was rausbringst, dann hat man irgendwie so das Gefühl, ja, man gibt den Leuten was, auch bei Videos und so Live-Unterhaltung, weiß ich nicht, da da habe ich irgendwie so ein bisschen ein Imposter-Syndrom, wenn du verstehst.
Ja, also mir würde das ein komisches Gefühl geben. Also ich könnte mir es vorstellen in irgendeiner Funktion, wie du sagst, als Künstler oder in einer bestimmten Dienstleistung. Aber wenn du quasi so als, na, wie will man sagen, komplette Person des öffentlichen Interesses mit deinem Privatleben Förderern verpflichtet bist, das hätte ich auch ein komisches Gefühl dabei, weil da hätte ich das Gefühl, dass das dann Teil der Story für die Leute ist, ob mein Stuhl diesen Morgen fest war oder nicht, ne? Mhm. So ungefähr. Das ist so, ja, da kann man irgendwie dann schlecht eine Grenze ziehen. Das tut psychologisch weit ins Privatleben reinziehen, wenn man sich sozusagen selber vermarktet.
Nein, ne? mir geht es eigentlich eher darum, dass ich nicht glaube, dass ich das überhaupt verdient hätte, weil ich ja nichts dafür geben kann in dem Sinne. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe schon, klar, aber da bist du natürlich gerade auf solchen Plattformen und auch auf Twitch ganz, ganz einsam mit solchen Selbstzweifeln. Ne? Und das ist ja, wie es schon oft formuliert wurde, diese Krux dieser Welt, ne? dass die schlauen und guten Leute voller Selbstzweifel sind und die Vollidioten voller Selbstvertrauen. Das ist so ein Kreuz, was diese Welt zu tragen hat irgendwie. Ja, es schafft halt eine Verpflichtung, wenn die Leute dir da irgendwie was geben und wenn du morgen irgendwie sagst, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf oder es ist nicht mal gut genug oder ja, irgendwie. Ja,
ganz genau.
Dann. Und ist das dann irgendwie eingeschlafen oder hast du das bewusst?
Nö, das läuft weiter, aber ich habe das auch nicht mehr beworben seitdem. Ich habe das einmal beworben. Und über die Jahre sind dann halt die von Anfang an dabei waren, weil sie halt einfach auch bezahlt haben, was sie bezahlen wollten, sag ich mal beispielsweise. Und weil ich den halt jetzt auch dadurch, ich konnte den halt auch nicht noch zusätzlich viel Content produzieren, weil ich sowieso schon am Rande meiner Existenzmöglichkeit irgendwie arbeite. Na, das kommt halt auch noch hinzu. Wenn du einfach nur ein Streamer bist und ansonsten nichts zu tun hast, als abends mal deinen Stream anzustellen, dann kannst du auch noch extra Videos produzieren. Aber da ich ja sowieso noch 2 Videos pro Woche produziere und irgendwie 3 Firmen habe, mit denen ich irgendwas machen muss, so ist es halt am Ende nicht mehr möglich.
Ich verstehe
so,
schon.
Ne? Genau.
Na, also ich habe ist das die aktive oder die passive Seite, wenn man da quasi Spender ist sozusagen? Also da habe ich, sponsor zwei Schweine auf dem Gnadenhof, die vom Schlachthof gerettet wurden.
Ja, das ist ja sinnvoll, guck mal.
Und die produzieren im Monat nicht so viel Scheiße wie viele Leute auf Twitch. Von daher war das, glaube ich, die richtige Wahl. Wie funktioniert das eigentlich bei Twitch? Da kann man auch irgendwie nebenher noch immer was spenden, oder? Ist das so ein Trinkgeldbecher?
Genau,
oder
genau so kann man das sagen.
Naja, ne, das ist ja interessant. Also das waren jetzt so die Fragen, die mir beim ersten Durchgrasen in einer Mailbox aufgefallen waren. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nee. Aber die Leute können uns ja gerne weiterhin mailen. Wie war's? zartwiegruppstahl@gmx.de.
Ganz richtig.
Ja, und es gibt auf jeden Fall, wann auch immer, garantiert eine Antwort, nicht immer bei uns im Podcast. Es gibt ja auch viele Nachrichten, die man jetzt nicht so breit treten muss und beantworten kann. Da haben ja auch mal Leute irgendwie Sorgen oder Freuden, die man jetzt nicht unbedingt in Äther schießen muss. Aber da gibt es dann auch eine Antwort.
Freuden, die wir dann anderweitig befriedigen. Naja, das ist...
Du vielleicht, keine Ahnung.
Du hast dich jetzt um die Antworten gekümmert. Ja, ich bin da fein raus. Ich hätte schon wieder vergessen. Ich hätte das Thema schon wieder
komplett
vergessen.
Du setzt dich da in Zukunft auch mal in die Mailstanze, mein Freund, und beantwortest.
Du, ich kümmere mich um die...
Ich bin euch deine Vorzimmerdame hier.
Ich kümmere mich um die Distribution. Ne? Man muss das hier dieser Firma irgendwie auch schön organisieren. Ne? Kommunikation und Distribution. Das sind ja zwei verschiedene Alles, Paar Schuhe.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, um mal nochmal das Twitch-Thema hier aufzugreifen und abzuschließen. Ich fand, dass es für uns eine coole Sache war, weil wir bemerkt haben, dass wir es theoretisch auch live können. Vielleicht gibt es ja nach Corona dann wirklich irgendwann die Möglichkeit, das dann auch mal durchzuziehen. Also ich glaube, solche kleinen Shows sind auch distanziert.
Oh ja, da hätte ich Bock drauf, dann machen wir schon irgendwie. Vielleicht haben die Leute ja auch Anregungen, was sie da gern hören würden, in was vom Rahmen das stattfinden soll. Ob sie mitmachen wollen, ob sie nur zuhören wollen.
Also ich fände das zum Beispiel im Zuge einer Weinverkostung ganz cool. Ne, dass man hier wie in Freiburg hier Sektkellerei, Rotkäppchen, Schnäppchen Sektkellerei, da machen wir so nebenbei so eine Weinverkostung. Ne, da trinken sie dreimal denselben Wein, der gleich schmeckt wie der davor. Mhm. So, und fressen ein bisschen Käse. Und nebenbei erzählen wir ein bisschen Käse. Ich finde, das ist eine
schöne. Das klingt für mich als Straight Edge Veganer nach einem total geilen Abend. Da kannst du das Weinanbaugebiet, wenn ich da fertig bin, in Saale Unmut umbenennen.
Wow, Saale
Aber, Unmut. Können wir einen eigenen Wein rausbringen, warum nicht?
Ich vergesse immer, dass du so ein Radikaler bist. Du machst immer so einen netten Eindruck und dann kommt das Thema wieder auf und dann denke ich mir so,
ach. Ja, die Leute vergessen das immer, weil ich habe keine Hemmschwelle, die ich mir wegsaufen muss. Deshalb denken die immer, Alter, ist das so gesellig, da musst du irgendwas intus gehabt haben. Ja, also ich würde sagen, die Folge schießen wir dann mal ein bisschen schneller hinterher.
Reicht doch, ne? Wir müssen
ja lange auf unsere Folge 20 warten. Folge 21 schießen wir dann mal ein bisschen schneller hinterher. Gutiert es bitte mit Klicks, hört es an. Schreibt uns eure Meinung. Habt eine schöne Rest der Woche.
Ja, genau, von mir auch. Tschüss.
Ciao.